Und damit willkommen in einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für ihr Event einen Speaker suchen, der ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von ihrer Veranstaltung gesprochen wird. In dieser Episode lernen Sie eine der erfolgreichsten Athletinnen Deutschlands kennen und erfahren, welche Erfolgsfaktoren für außergewöhnliche Erfolge wichtig sind. Zu ihren größten Erfolgen zählen dabei 3 Olympiasiege, der Gewinn der Gesamtbewertung des Alpinen Ski-Weltcups in der Saison 2010-2011 und damit nicht genug konnte sie die Weltmeisterschaften 2009 und 2013 für sich entscheiden und holte auch dort jeweils Gold. Ich sage ganz herzlich willkommen im Speakers Excellence Podcast, Maria Höffel-Riesch. Hi.
Hallo.
Ich freue mich ja sehr, dass du da bist, um mit einer Gemeinsamkeit von uns beiden zu starten. Ich bin auch aus Garmisch-Partenkirchen.
Ach, tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Ich war auch in der Skischule in Partenkirchen. Ich glaube, da warst du ja auch.
Ja, witzig.
Aber da enden auch unsere Gemeinsamkeiten, unsere sportiven zumindest,
muss okay. man sagen.
Du gehörst ja selber zu den erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen. Du bist unter anderem die bestplatzierteste Deutschlands in der Liste der alpinen Skisport-Olympiasieger. Und natürlich hast du logischerweise auch unglaublich viel für deinen Erfolg getan. Ich habe mich gefragt, wie viel Fleiß steckt eigentlich in deinen Erfolgen oder was würdest du sagen, wie viel Fleiß steckt generell in Erfolgen und wie viel Talent? Wie würdest du diese beiden Faktoren gewichten?
Puh, also das ist in Prozenten oder so schwierig zu sagen. Also es geht, ich sage mal, mit viel Talent geht es vielleicht ein bisschen einfacher, aber trotzdem sind die, die am Ende ganz oben stehen und auch auf Dauer oben bleiben, sind halt die mit viel Talent und viel Fleiß. Deswegen, also um wirklich über die gesamte Karriere dieses Niveau zu halten, ist natürlich Talent irgendwie oder ein gewisses Maß an Talent Grundvoraussetzung, aber trotzdem muss man wahnsinnig fleißig sein. Und ich habe, glaube ich, schon das Glück gehabt, dass ich viel Talent habe, habe aber eine Weile gebraucht, bis ich auch gemerkt habe, dass ich schon auch hart dafür trainieren und arbeiten muss. Also da war einfach die Zeit, als ich dann schwer verletzt war, das Jahr 2005, das war sehr einschneidend für mich. Da bin ich eigentlich erst so richtig dann zum Vollprofi geworden.
Du hast es gerade angesprochen, auch mit den Verletzungen. Du hattest ja unter anderem 2 Kreuzbandrisse. Wie findet man denn nach solchen Erlebnissen wieder zurück auch in das körperliche Vertrauen, sodass man dann eben am Ende sogar noch bessere Leistungen abrufen kann? Weil ich kann mir vorstellen, im ersten Moment sagt vielleicht der Körper, oh, ein dritter Riss soll es dann bitte nicht sein, oder?
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite das Körperliche, das dauert einfach nach 2 so schweren Verletzungen, bis die Verletzung mal geheilt ist. Kreuzbandriss ist ja sehr langwierige Geschichte. Man muss da wirklich auch aufpassen, weil oft ist die Gefahr, es geht einem schnell wieder gut, dass man dann zu viel macht. Das war bei der ersten Verletzung ein bisschen so, aber da ging dann Gott sei Dank alles gut. Und dann habe ich mir aber ja direkt in der darauffolgenden Saison das linke Kreuzband, also die andere Seite gerissen. Und da ging's, da war keine Gefahr, dass ich zu früh zu viel mache, weil da ging es mir wirklich monatelang sehr, sehr schlecht. Und das ist eben das eine, dass die Verletzung richtig heilt, dass man körperlich wieder in die fitte Verfassung kommt, um diesen Belastungen wieder standhalten zu können. Und dann natürlich ganz wichtig die mentale Komponente, das dann wirklich mental auch zu überwinden und sich wieder zu trauen, wieder das Vertrauen in seinen Körper zu haben und diese Ängste, die dann natürlich da sind nach 2 solchen Verletzungen, die dann irgendwie zu überwinden und auszublenden.
Und die Frage ist natürlich, wie macht man das? Weil nicht neben den Verletzungen, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn man da oben, ich sage es mal so, Kandahar-Abfahrt oder ähnliches, ja dann wirklich auch mal runterschaut. Ich kenne es natürlich noch von früher, weil ich auch mal oben stand. Und sich dann vorzustellen mit einer affenartigen Geschwindigkeit, mit der du ja dann da auch runtergeschossen bist. Ich kann mir vorstellen, es ist evolutionsbiologisch nicht in uns veranlagt, dass man sagt, ach, ich chill das mal weg und dann ist alles gut. Also wie überwindet man denn ganz konkret diese Ängste?
Also es ist tatsächlich so, dass wenn man so schlimme Verletzungen hatte und eben so kurz hintereinander auch, dass es, also so war mein Gefühl, nie mehr ganz so wird wie früher. Also diese komplette Unbeschwertheit, egal was kommt, voll drauf los, die hat man, oder zumindest ich hatte sie dann nicht mehr. Ich hatte aber trotzdem, oder sagen wir mal so, es war unter gewissen Bedingungen, wenn jetzt extrem schlechte Sicht war oder ich war an einem Hang, wo ich wusste, das liegt mir eigentlich nicht so, das Gelände ist nicht so meins oder es waren schwierige Bedingungen, also weicher Schnee. Immer wenn halt solche Faktoren dazu kamen, dann habe ich ein bisschen zurückgezogen, glaube ich. Aber Gott sei Dank gab es auch viele Rennen, wo die Faktoren eben für mich gesprochen haben, also wo eben schon Strecken waren, die mir gelegen haben, wo ich einfach am Start schon ein gutes Gefühl hatte und wo ich dann auch gar nicht mehr an diese Verletzungen denken musste. Also ist immer davon abhängig gewesen, wie das drumherum war. Mhm. Und an der einen oder anderen Stelle konnte ich mich dann Gott sei Dank wieder so überwinden, dass es tatsächlich dann zu Sieg oder sogar zu den goldenen Medaillen gereicht
hat. Also das Mindset haben wir schon als Erfolgsfaktor, dann das Umfeld. Umfeld hast du gerade angesprochen, wahrscheinlich auch das Team, was dahinter steht.
Ja.
Du hast ja 2014 hast du deinen Ausstieg bekannt gegeben und im gleichen Jahr wurdest du ja dann auch noch zur Sportlerin des Jahres gewählt. Ich habe mich gefragt, wenn man nach dem Tag oder also wenn man nach dem Tag des Karriereendes am nächsten Morgen aufwacht und weiß, dass da jetzt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt beginnt, was geht einem da durch den Kopf? Kann man das realisieren oder lernt man das Leben dann nochmal neu?
Also es ist schon ein komisches Gefühl gewesen, dass dann wirklich, ich habe mich natürlich schon länger mit dem Gedanken befasst, aber das dann wirklich zu entscheiden und in aller Konsequenz dann auch auszusprechen, meinen Trainern zu sagen, das vor den Medien zu sagen, das war schon irgendwie ein sehr komisches Gefühl. Aber es hat sich nicht falsch angefühlt, aber einfach dieses Gefühl, okay, dieses Leben ist jetzt vorbei, weil es war mein Leben bis dahin. Also seit ich denken konnte, bin ich Ski gefahren und war das auch immer mein Traum, Skirennläuferin zu werden. Und den konnte ich verwirklichen und habe eben 15 oder ja fast 15 Jahre als Vollprofi eigentlich da alles reingesteckt, mein ganzes Leben danach ausgerichtet, was ja auch sehr schön war und vor allem am Ende des Tages dann mit diesen großen Erfolgen sich ja auch ausgezahlt hat. Aber dann mit 29 zu sagen, okay, das war's jetzt und ab morgen geht was Neues los, das ist schon ein sehr komisches Gefühl gewesen in der Anfangszeit. Aber wie gesagt, ich habe es nie bereut. Ich war von Anfang an der Überzeugung, das ist der richtige Zeitpunkt und bin dann auch erstmal schön in Urlaub gefahren und habe das alles mal sacken lassen. Hab dann neue Pläne habe ich natürlich schon während meiner Karriere geschmiedet. Das ist ja nicht so, dass man aufhört mit Leistungssport und sagt, so, und was machen wir denn jetzt morgen? Mhm. Natürlich macht man sich schon frühzeitig Gedanken drüber, was kommt danach. Und ich habe einige Dinge versucht. Also ich habe dann auch sofort als ARD-Expertin gearbeitet. Mhm. 5 Jahre lang war ich dann eigentlich im Winter genauso viel fast unterwegs wie vorher. Habe verschiedene Projekte zu den Themen Fitness, Gesundheit gestartet. Und natürlich funktioniert auch nicht immer alles sofort. Und das ist aber trotzdem für mich immer schon wichtig gewesen, dann gleich wieder in irgendeiner Form eine andere Herausforderung, Aufgabe zu haben, wenn auch natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß. Also ich suche jetzt nicht jeden Tag die Challenge, was kann ich jetzt noch erreichen und so. Also ich will natürlich gewisse Dinge, die mir Spaß machen vor allem, die mich fordern, weitermachen und ich glaube, das habe ich auch ganz gut hinbekommen, aber ich genieße es auch sehr, dass ich ein bisschen mehr Freizeit habe, mir die Zeit ein bisschen mehr selber einteilen kann nach diesen vielen Jahren, die doch sehr vorgegeben waren. Eigentlich jeder Tag war vorgegeben.
Ja. Du hast gerade auch den Faktor Spaß angesprochen. Wie schafft man das als Profi? Gerade so diese Balance zwischen Spaß und Leichtigkeit auf der einen Seite und ja irgendwie auch dieser unerbitterlichen Härte auf der anderen Seite, auch gegenüber sich selbst. Wie schafft man da die Balance, dass man da nicht verhärtet, dass man da nicht irgendwie dogmatisch wird, dass man da auch offen bleibt für Meinungen, für Verbesserungsvorschläge? Wie macht man das? Wie schaffst du da die Balance? Oder wie hast du die Balance geschafft?
Ja, da gab es natürlich immer solche und solche Phasen. Also das sage ich ja oft bei so Talks oder Vorträgen, wenn ich das gefragt werde, was ist dein Tipp für die Leute aus der normalen Berufswelt? Wie kann man sich jeden Tag motivieren? Und was ist so das Erfolgsgeheimnis? Ich habe gesagt, naja, also so einfach, wenn es wäre, dass man einfach nur einen Tipp gibt, ich meine, dann könnte es ja jeder. Natürlich ist es, und ich glaube, es ist in keinem Beruf so, dass man jeden Tag sagt, ach, und ich bin ja so motiviert und ich habe ja nur Spaß an dem, was ich mache. Das war bei mir auch nicht so, wenn ich morgens um 5 bei minus 20 Grad auf den Gletscher hochfahren musste und es waren schlechte Trainingsbedingungen oder ich hatte ein Formtief und wusste nicht, woran es lag. Das sind natürlich auch Momente, wo mir dann keinen Spaß gemacht haben und wo die Motivation dann auch manchmal ein bisschen schwierig wiederzufinden ist. Aber ich habe halt dann immer versucht, mich auf das Wesentliche zu fokussieren und es war einfach immer der Spaß am Skifahren. Mhm. Auch wenn der in dem Moment nicht da ist, wenn ich in der Halbdunkelheit mit eiskalten Füßen durch irgendwelche halbmetertiefen Wannen an den Torstangen vorbei stolper, dann hat das natürlich nichts mit Spaß zu tun, aber man muss sich dann einfach an die guten, erfolgreichen Momente zurückerinnern und diese Tage, die nicht so viel Spaß machen, dann halt einfach auch mal vorbeigehen lassen und am nächsten Tag sieht die Welt dann wieder ganz anders aus.
Und du hast ja wirklich lange Winter erlebt, weil, was ja viele nicht wissen, ich habe das in irgendeiner Dokumentation in der Vorbereitung auf unser Gespräch gesehen, dass du ja sogar während des Hochsommers hier dann auf die andere Seite der Erde geflogen bist, wo es wiederum Winter war und dann praktisch hast du ja, wenn man es mal etwas salopp sagen will, das gesamte Jahr im Wintermodus verbracht, mit Ausnahme der wahrscheinlich 4 bis 5 Wochen nach der Saison, wo du dann auch mal einfach ein bisschen für dich sein konntest.
Ja, so gut wie. Also wir hatten tatsächlich bis Mitte, Ende März immer Saison Und dann war kurz Urlaub, da bin ich dann natürlich immer schön an den Strand geflogen, weil das war so wichtig für mich, dass ich nach diesem ewig langen Winter und nach diesem ganzen Druck zumindest mal 2 oder 3 Wochen ein bisschen abschalten kann. Aber dann kommt man eben zurück und sofort geht's wieder los mit Konditionstraining. Da war dann in den Monaten April, Mai, Juni der Fokus schon darauf. Aber dann Ende Juli, spätestens Anfang August sind wir dann tatsächlich, also vorher schon irgendwie in die Schweiz auf dem Gletscher, nach Zermatt, Sassfee und dann spätestens im August eben nach Übersee für 6 Wochen. Und wenn man halt dann da Mitte September, Ende September zurückkommt, dann ist der Sommer hier natürlich auch vorbei gewesen und dann geht's ja auch wieder direkt weiter am Gletscher. Und Ende Oktober war ja schon immer Saisonstart. Mhm. Also das waren wirklich lange Winter, also 8-9 Monate Winter für mich eigentlich. Und deswegen genieße ich das heute wirklich sehr, wir sind im Sommer sehr viel am Gardasee, haben da ein Haus. Da verbringen wir viel Zeit. So blöd wie die ganze Corona-Geschichte jetzt war, aber natürlich ist mittlerweile viel mehr die ganze Homeoffice-Geschichte möglich. Jetzt im Moment können wir ja Gott sei Dank auch wieder auf Veranstaltungen gehen. Aber das so ein bisschen diese, Telefoncall, bisschen die Meetings ersetzen, dass man nicht wegen jedem Meeting durch ganz Deutschland touren muss. Das finde ich eigentlich schon sinnvoll und auch gut, dass sich das durch Corona, glaube ich, jetzt auch ein bisschen so weiter verfestigen wird. Mm.
Du hast ganz viele Punkte gerade angesprochen, das Thema Kondition, du hast vorhin das Thema Medien angesprochen, du hast jetzt gerade nochmal die Veranstaltung angesprochen und du hast vorhin auch gesagt, natürlich macht man sich, also du dir dann auch konkret Vorstellungen, wie soll es im Leben weitergehen. Bei dir ist es nun so, dass du dich dem Thema Social Media auch näherst, zusammen mit deinem Mann. Ihr startet gerade eine Kooperation mit einer Social Media Agentur. Was verbirgt sich denn dahinter?
Naja, ich habe natürlich während meiner aktiven Karriere viele Jahre des klassischen Marketing halt kennengelernt, wie es halt noch war vor 15, 20 Jahren. Aber schon gegen Ende meiner Karriere und vor allem seit ich jetzt aufgehört habe, hat sich da ja doch einiges verändert. Also ich war schon zum Ende meiner Karriere auch schon auf Facebook und da gab es auch Instagram schon, aber es hat natürlich nicht dieses Ausmaß angenommen, dass eigentlich Werbung und Marketing sehr, sehr viel über diese Plattformen heutzutage läuft. Und ja, mein Mann ist ja sowieso aus dem Marketing, hat damals auch mein Management übernommen, so haben wir uns ja überhaupt erst kennengelernt. Und natürlich beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema und ich jetzt natürlich von der anderen Seite ein bisschen mehr, nicht mehr als Athlet sozusagen, sondern eben mehr so aus der Manager-Warte auch. Mhm. Und ja, ich denke, das wäre eigentlich eine sehr gute Idee, dass man so ein bisschen diese Social Media Marketing mit der klassischen PR zusammenbringt, ja, weil ich glaube schon, dass viele Influencer vielleicht auch ganz gern mehr in den klassischen Medien stattfinden würden. Yeah, yeah. Andersrum gibt es sicher viele Stars aus den klassischen Medien, die ein bisschen Hilfe brauchen, was Social Media Marketing betrifft und ja, da haben wir, wie gesagt, Spezialisten, eigentlich die führende Social Media Agentur in Berlin, die das schon seit 8 Jahren auf professionelle Art und Weise betreibt, ja, mit denen zusammen starten wir das jetzt und schauen wir mal, wo das hingeht.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein großes Stück Persönlichkeitsentwicklung ist, weil oftmals ist es so, wenn ich euch Sportler generell auch nach Wettkämpfen sehe, gerade wenn man gewonnen hat, man hat sich ausgepowert, man hat alles gegeben und dann stehen ja so Menschen wie ich da irgendwie mit dem Mikrofon und sagen, hey, erstmal eine ganz kurze Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch darum geht, die Emotionen zu managen, dass man sagt, okay, und jetzt muss ich da auch noch durch, trotzdem guten Eindruck, die Energie nochmal zu bündeln. Also ich glaube, ist wahrscheinlich auch ein großes Stück Persönlichkeitsentwicklung. Mindset waren wir vorhin auch wieder dabei, dass ich dann durch solche Öffentlichkeit wirksame Momente dann eben auch wieder durchkommen, ne? Meine Kernbotschaften sende, gute Antworten gebe, weil gerade heutzutage ist ja im Social-Media-Bereich ansonsten so, dass es sehr, sehr schnell sich ja eben auch verselbstständigen kann in eine Richtung, in die ich vielleicht gar nicht will. Finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, die ganze Welt ist sehr viel schnelllebiger geworden und gerade für Sportler, die noch aktiv sind, ist eigentlich schon, also das habe ich zu der Zeit, wo ich dann so erfolgreich geworden bin, schon gemerkt, dass dann gutes Management im Hintergrund wahnsinnig wichtig ist, weil natürlich muss man ja auch diese kurze Zeit, in der man sportlich erfolgreich sein kann, bestmöglich ausnutzen. Und es ist vielleicht im Fußball möglich, mit rein auf den Sport sich konzentrieren, weil das einfach eh schon so groß, eine große Sportart ist und wo so viel Geld fließt. Aber ich sage jetzt mal, auch Skifahren ist relativ bekannt, aber ist trotzdem vergleichsweise, auch was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, eine Randsportart. Mhm. Und gerade wenn man dann schon den sportlichen Erfolg hat, muss man schon schauen, dass man dadurch die Bekanntheit, die man dadurch erlangt, auch auf andere Bereiche irgendwie ausweitet und auch anderweitig nutzt, um dann eben nach der Karriere oder über die Karriere hinaus auch noch Möglichkeiten zu haben und nicht irgendwie dann die Karriere zu beenden. Und ja, was mache ich jetzt? Weil als Skifahrer oder Wintersportler generell wird man dann vielleicht noch 1-2 Jahre irgendwie im Gedächtnis bleiben. Mhm. Aber wenn man es halt geschafft hat, über den Sport hinaus sich bisschen eine Basis zu schaffen und Bekanntheit zu erlangen, dann hat man sich ja da langfristig gesehen andere Möglichkeiten.
Ja, und ich finde vor allen Dingen auch für Leute, die jetzt hier im Podcast hören oder übertragen auf die Wirtschaft, eben immer wieder zu sagen, okay, was ist mein Plan B, wie viele Säulen habe ich, ne? Wie stelle ich mich wirklich auf im Leben, das lässt sich ja vom Grundprinzip her auch übertragen. Bekanntheit hast du gerade angesprochen, du nutzt ja deine Bekanntheit auch für dein Ehrenamt, du bist als Präventionsbotschafterin der Aktion Im allem Ball bleiben des Bundesministeriums für Gesundheit mit aktiv, du unterstützt als Botschafterin das World Future Council, das sie für die Zukunft der Kinder einsetzt und die Loreo Sport for Good Stiftung, die mit konkreten Projekten weltweit sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fördert. Was ist dir in dieser Arbeit so wahnsinnig wichtig, dass du auch so ein breites ehrenamtliches Engagement hast?
Ja, und die im DFL-Kuratorium
bin ich irgendwie
auch noch wichtig. Ja. Genau. Nein, weil ich es einfach finde, dass man seine Bekanntheit für solche Dinge nutzen muss. Ich meine, uns geht's so gut und es gibt einfach so viele, denen geht's nicht gut.
Ja,
und gerade Laureus und auch DFL-Stiftung, die machen natürlich durch Sportprojekte wahnsinnig viel möglich. Das finde ich immer besonders schön, weil ich das aus eigener Erfahrung weiß. Ich bin als Kind durch meine Eltern zum Sport gekommen und Sport verbindet einfach. Sport gibt einem so viele Werte mit, wie Fairness und Miteinander, Fairplay. Das ist, glaube ich, Werte, die man auch im normalen Leben einfach braucht. Und ja, also ich habe Spaß daran und das ist mir einfach eine Herzensangelegenheit.
Sehr schön. Wir haben einige Veranstaltungsmanager, die diesen Podcast ja auch hören. Wenn man dich jetzt als Speakerin oder als Sparringspartnerin für eine eigene Veranstaltung bucht, was würdest du sagen, so in ein, zwei Sätzen, worauf dürfen sich Unternehmen freuen, wenn du on stage bist? Was macht das mit den Menschen?
Nee, ich hoffe natürlich immer, dass ich jedem ein bisschen was mitgeben kann. Also meine Schwerpunktthemen sind natürlich, wie erreiche ich meine Ziele, wie schaffe ich dauerhaften Erfolg und vor allem durch meine Geschichte mit den schlimmen Verletzungen, wie kann ich sogar aus Krisen oder Rückschlägen positive Energie ziehen und mich dadurch positiv und weiter nach vorne entwickeln. Das sind so meine Kernbotschaften.
Und ich glaube, das sind extrem wichtige Themen, insbesondere auch nach der heutigen Zeit. Und jeder weiß natürlich auch in der Wirtschaft, dass Krisen jederzeit kommen und auch Verletzungen im Analogen, also als Analogie gewissermaßen. Und sich dann wirklich immer wieder zurück zu kämpfen, wieder oben am Hang zu stehen, nach unten zu schauen und zu sagen, so und jetzt gehen wir mit Volldampf wieder rein ins nächste Projekt. Ich finde das sehr, sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Dankeschön.
Danke für deine Zeit. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, Maria Hövel-Riesch, die hätten wir gerne einmal persönlich bei uns, dann setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Alle Informationen finden Sie in den Shownotes dieser Episode oder auf unserer Webseite www.speakers-excellence.de. Und vor allen Dingen ganz wichtig, schalten Sie auch in der nächsten Episode wieder ein, denn dann lernen Sie einen weiteren sehr inspirierenden Menschen kennen. Heute war es Maria Hövel-Riesch. An dich nochmal ganz herzlichen Dank.
Ja, danke auch.
Gerne.